Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wer dieser Tage Zeitungen oder Zeitschriften aufschlägt, kommt um Tipps zum leckeren Weihnachtsmenü nicht herum. Ob vegan, vegetarisch oder ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen. Und während die einen sich über die passenden Getränke zum gewählten Menü austauschen, ist für viele andere ein üppiges Mahl an den Festtagen in weiter Ferne. Die Zahl derer, die in Deutschland auf Lebensmittelspenden der Tafeln angewiesen sind, steigt seit Jahresbeginn deutlich. Grund sind die gestiegenen Kosten für Nahrung, Heizung und Strom infolge der Energiekrise. Der Bundesverband der Tafeln spricht inzwischen von rund 2 Millionen Menschen, die regelmäßig auf Spenden angewiesen sind. Überraschend ist da, wie lange es gedauert hat, bis wissenschaftlich untersucht wurde, wer da an den Ausgabestellen ansteht. Schließlich gibt es die Tafeln seit fast 30 Jahren. Ina Rotscheid berichtet.
Kannst du den Blumenkohl noch?
Ja, gerne.
Nee, aber nicht da rein.
Donnerstagnachmittag im Kölner Stadtteil Deutz. Die Tafel im Gemeindezentrum von St. Heribert öffnet um 3 Uhr nachmittags. Und schon um 3:15 sind die meisten Lebensmittelkisten fast leer.
Oder haben wir hier noch Kartoffeln?
Haben wir Kartoffeln?
Sollen wir die von unten holen?
Maria geht mit ihrem Einkaufstrolley an großen Plastikkisten mit Kopfsalaten, Gurkenkonserven und Joghurts vorbei. Bei den abgepackten Lebensmitteln läuft das Mindesthaltbarkeitsdatum bald ab, doch alles sieht noch frisch und essbar aus. Die Rentnerin ist dankbar für alles, was sie mitnehmen darf. Sie legt ein Netz Kartoffeln, ein Paket Butter und ein bisschen Gebäck vom Vortag in ihr Wägelchen.
Ja, die Rente ist klein, obschon man 4 Kinder hatte, gearbeitet hat.
Maria, ihren richtigen Namen möchte sie nicht so gerne im Radio hören, ist 82 Jahre alt. Eine zierliche Frau mit wachen Augen und einer grauen Baskenmütze auf dem Kopf. Hierher zu kommen, hat sie anfangs große Überwindung gekostet.
Wenn ich mir überlege, 4 Kinder großgezogen, gearbeitet und man muss hier hin. Ich habe mir das lange überlegt, ob ich das mache, weil ich viel geleistet habe und ich muss hier hin.
Maria hat früher als Kinderkrankenschwester gearbeitet, eigene Kinder großgezogen, eins davon sogar mit Behinderung. Doch heute reicht ihre Rente kaum zum Leben. In ihren Augen wertet das ihre Lebensleistung ab.
Es war für mich eine Wertlosigkeit, auf mich selbst bezogen. Ja. Eine Freundin rief an und sagte, du gehst. Ne? Und das steht dir zu. Und ich wollte mir das selber nicht eingestehen, dass bei der vielen Arbeit, dass ich hier hin muss.
Anita Risto kennt solche Geschichten. Viele alte Menschen schämen sich, wenn sie zur Tafel gehen müssen, erzählt sie. Die Koordinatorin des Seniorennetzwerkes in Deutz hat erst im Oktober zusammen mit den Kirchen und dem Bürgerzentrum des Kölner Stadtteils eine Tafel für Rentnerinnen und Rentner eröffnet. Davon gibt es nur wenige in Deutschland.
Weil gerade eben diese Gruppe sehr schamvoll damit umgeht, mit eben dem Thema, ich habe nichts und ich muss was abholen. Und dann sind es auch diese Gruppe, die eben auch durch das Altsein und aber auch durch Gebrechlichkeit eben keine Ellenbogen haben und auch nicht zu anderen Tafeln gehen sollten, weil da gehen sie einfach unter.
Anfangs kamen um die 40 Rentnerinnen und Rentner, jetzt werden es von Woche zu Woche mehr. Das Essen kommt vom Kölner Tafelverein, der es zuvor bei Supermärkten und anderen Geschäften einsammelt und dann auf die einzelnen Stadtteile verteilt. Doch mittlerweile wird es häufig knapp, auch weil die Geschäfte wirtschaftlicher kalkulieren und weniger Lebensmittel übrig sind. Manchmal kaufen sie bei der Deutzer Tafel sogar Essen dazu, um alle versorgen zu können, erzählt Anita Risto, auch wenn das eigentlich nicht die Aufgabe der Tafeln sein sollte.
Alle, die hier mitwirken, wir sind uns alle sicher und einer Meinung, dass wir an sich in einer Welt leben möchten, in der die Tafel nicht nötig ist. Und das, was wir hier machen, ist eben die große Not ganz ad hoc bekämpfen. Aber wir müssen auch im Hinterkopf haben, dass wir die Strukturen ändern möchten. Es geht nicht hin, dass Menschen, die ihr Lebtag gearbeitet haben, ein bisschen mehr als Grundsicherung erhalten. Und auch die Grundsicherung ist eben einfach viel zu wenig.
Das ist auch eines der zentralen Ergebnisse einer Studie, die in diesem Herbst veröffentlicht wurde. Tafeln leisten demnach zwar einen wichtigen Beitrag zur Armutsbewältigung, nicht jedoch zur Armutsbekämpfung. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hatte diese Studie erstellt. Erstmals überhaupt wurde dabei in Deutschland wissenschaftlich untersucht, wie viele Menschen die Tafeln besuchen und mit welchem sozioökonomischen Hintergrund. Gezählt wurden allein im ersten Halbjahr 2020 1,1 Millionen Menschen, was in etwa 1,3% aller Personen in Privathaushalten entspricht, sagt Professor Jürgen Schupp. Der Soziologe ist einer der beiden Autoren der Studie.
Unsere Studie bestätigte, dass wirklich 3/4 der Tafelbesuchenden Grundsicherungsempfänger sind. Aber dass das offensichtlich bei dem Großteil, den überwiegenden Großteil der Tafelbeziehenden nicht ausreicht, die Geldleistung, die der Staat da entrichtet, um letztlich den täglichen Bedarf zu decken. Und das muss man ja auch sagen, wenn ich bei den Lebensmitteln einsparen kann, dann habe ich vielleicht Geldressourcen, um den Kindern Schuhe zu kaufen oder andere Dinge, die sozusagen sehr knapp bemessen sind, was den Warenkorb betrifft.
Tatsächlich gab es bislang keine belastbaren empirischen Daten zur Nutzung von Tafeln, obwohl es sie in Deutschland bereits seit 1993 gibt. Das überraschte auch den Soziologen Schupp. Als 2015 infolge des vermehrten Zuzuges von Geflüchteten der Andrang bei den Tafeln massiv stieg, wollte er es genauer wissen.
Und ich hatte mir dann die Mühe gemacht, mal zu recherchieren, was gibt es denn für empirische Grundlagen auch zur Quantifizierung dieses Problems, und habe sehr schnell gemerkt, es gibt eigentlich überhaupt keine amtlichen oder vom Statistischen Bundesamt oder anderen Verbänden halbwegs vernünftig zufallsbasiert und dadurch auch verallgemeinerbar durchgeführte Studien.
Der Soziologe Schupp ist mitverantwortlich für das sozioökonomische Panel, eine breit angelegte Haushaltsbefragung, die regelmäßig vom DIW durchgeführt wird. Dabei werden rund 30.000 Personen in regelmäßigen Abständen immer wieder befragt. Dadurch können nicht nur langfristige gesellschaftliche Trends analysiert werden, sondern auch, wie sich Lebensläufe entwickeln, und zwar je nach Zugehörigkeit zu einer sozioökonomischen Schicht. Diese Befragungen gibt es seit fast 40 Jahren. Im Jahr 2020 fügte Schupp erstmals die Frage hinzu, ob mindestens ein Haushaltsmitglied in den letzten 12 Monaten die Tafel genutzt hat.
Also zu einer normalen Zeit, wenn man so will, hatten wir eine Quantifizierung von immerhin 1,1 Millionen Tafelbesuchenden, also Personen, die nicht alle persönlich dort auftauchen, sondern zumindest von Haushalten. Und wir haben dann innerhalb der Haushalte eben auch geschaut, inwieweit sind Kinder letztlich auch Nutznießer von dem Tafelgang, den die Mutter oder der Vater durchgeführt hat. Und was auch eine Bestätigung war, dass auch ein hoher Anteil an Alleinerziehenden den Weg zur Tafel regelmäßig offensichtlich vollziehen.
Die Studie bestätigt, was viele schon vermutet hatten. Neben Alleinerziehenden besuchen vor allem Nichterwerbstätige und geringfügig Beschäftigte die Tafeln. Etwa 1/3 ist gesundheitlich beeinträchtigt, erwerbsgemindert oder schwerbehindert. Und allein 1/4 der Menschen, die von den Lebensmitteln der Tafel profitieren, sind Kinder. Allerdings sind diese Zahlen von 2020. Durch den Ukraine-Krieg, die Inflation und die steigenden Energiekosten dürften sie deutlich gestiegen sein, vermutet Schupp.
Im Moment haben wir natürlich die Eindrücke auch von den Tafeln selbst, die ja auch regelmäßig Untersuchungen durchführen. Und aus den Berichten der Tafeln können wir schon die Vermutung ableiten, dass unsere Zahl von 1,1 Millionen deutlich überschritten ist. Und die Tafeln selbst stellen ja die Vermutung an, dass sie gegenwärtig rund 2 Millionen Besuchende versorgen.
Zusätzlich, davon ist der Soziologe überzeugt, gibt es eine hohe Dunkelziffer, weil in Deutschland die verdeckte Armut relativ hoch ist. Also die Zahl der Menschen, die wegen ihres geringen Einkommens und Vermögens zwar einen Anspruch auf staatliche Unterstützung haben, diese aber oft aus Scham nicht beantragen. Die 82-jährige Maria hat ihre Scheu mittlerweile überwunden. Jetzt steht die Seniorin an einem Tisch in der Deutzer Tafel mit einer Tasse Kaffee vor sich und plaudert mit einer Ehrenamtlerin.
Es ist hier eine sehr menschliche Atmosphäre, ja, und Gespräche. Jetzt komme ich ganz gerne her.
Der hintere Teil des Gemeindezentrums ist gemütlich angerichtet mit Keksen, Servietten und Kerzen. Es gibt etwas Warmes zu trinken und Annette Risto geht von einem Tisch zum anderen, plaudert mit den alten Menschen. Längst ist der Treff zu einem Ort geworden, wo die Besucher auch Tipps und schnelle, unbürokratische Hilfe bekommen, sagt die Koordinatorin.
Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir eben auch gemeinsam eben Kaffee trinken, Tee trinken, einen Keks essen. Das ist uns auch wichtig, dass wir in Begegnung kommen, dass wir uns unterhalten, dass wir uns kennenlernen.
Tatsächlich ist auch das eine der zentralen Empfehlungen der DIW-Studie. Tafeln sollten professionalisiert werden und vermehrt eine Lotsenfunktion für andere Unterstützungsmöglichkeiten des sozialen Systems einnehmen, heißt es da. Es gibt bereits die Tafelakademie mit einem Bildungsangebot für die rund 60.000 Tafelaktiven in Deutschland. Und das müsse jetzt noch weiter gefördert werden, so der Soziologe Schupp.
Also das heißt, die Fortbildung derjenigen, die an den Ausgabestellen letztlich auch den Kontakt haben. Sie sind ja vielfach auch Ansprechpartner dieser Gruppen, um sie woanders hin verweisen zu können, eben an staatliche Institutionen. Also sprich, diese Ehrenamtlichen haben auch eine ganz wichtige, letztlich Scharnierfunktion zwischen Zivilgesellschaft und Bürokratie.
Tafeln können aufgrund ihrer lokalen Verortung schneller und effizienter auf externe Krisen wie Fluchtbewegungen oder Inflation reagieren als Behörden. Aber sie können den Sozialstaat nur ergänzen. Es braucht Reformen auf politischer Ebene. Auch das ist eine Empfehlung der DIW-Studie. Etwa bei der Grundsicherung, auch wenn im nächsten Jahr das neue Bürgergeld kommt.
Der Regelsatz ist relativ auf Kante genäht und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die auch davon ausgehen, dass der jetzt erhöhte Regelsatz dann auf etwas über 500 Euro nochmal um 200 Euro eigentlich realistischerweise erhöht werden müsste, um halbwegs armutsfeste Versorgung in Haushalten sicherstellen zu können.
Es sei aber auch nötig, so Schupp weiter, dass sich im Niedriglohnsektor etwas ändert. Denn derzeit müssen rund 800.000 Menschen in Deutschland ihr Gehalt durch staatliche Hilfen aufstocken, um über die Runden zu kommen.
Also unsere Gesellschaft sollte sich davor hüten, die unteren gegen die ganz unteren Schichten gegeneinander auszuspielen, sondern es bedarf eigentlich einer Kraftanstrengung, dass in einem so reichen Land mit so viel Einkommen und auch Vermögen nach wie vor in Deutschland es gelingen sollte, dass von diesen Errungenschaften des Wachstums der letzten Jahre und Jahrzehnte alle besser sozusagen auskommen.
Ein bisschen von dieser Umverteilung funktioniert bereits im Kleinen. Mittlerweile ist es der dritte Adventssonntag. Es ist klirrend kalt. Auf einem Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtteil Rodenkirchen stehen die Menschen dicht gedrängt um die Glühweinstände und Bratwurstbuden. Es ist ein wohlsituiertes Viertel. Harald Augustin steht in einem Zelt und nimmt bunte Pakete in Empfang. Privatpersonen, Schulen und Vereine hatten die in den letzten Wochen gepackt und gesammelt. Jetzt ist der letzte Tag, an dem die Geschenke abgegeben werden können. In den Tagen vor Weihnachten werden sie dann in allen Ausgabestellen der Kölner Tafel an die Bedürftigen verteilt. Augustin ist der Geschäftsführer der Kölner Tafelstiftung und er hat die Weihnachtsaktion vor 16 Jahren ins Leben gerufen.
Wir wünschen natürlich nur haltbare Lebensmittel. Dazu gehören natürlich in erster Linie Nudeln, Reis, Müsli, Getränke, Kaffee, was auch immer. Und besonders freuen die Menschen sich, wenn es ein bisschen Weihnachtsgebäck dabei ist oder so, was aber nicht sein muss, ja.
Dass es am Ende über 6.500 Weihnachtspakete geworden sind, freut ihn besonders, weil auch er weiß, wenn alles teurer wird, sitzt auch bei den Spenderinnen und Spendern das Geld nicht mehr so locker.
Ich habe jetzt von vielen gehört, die Pakete gebracht haben, wenn wir uns darüber unterhalten haben. So ein Paket hat in den vergangenen Jahren so rund 20, 25 Euro gekostet. Heute hat das Paket gut 40 bis 50 Euro gekostet. Das gleiche Paket. So hoch ist der Preis gestiegen. Das haben wir alle mitbekommen.
Solche Aktionen gibt es in diesen Tagen bei vielen Tafeln in Deutschland. Auch um die Tage zwischen den Feiertagen und Neujahr zu überbrücken. Denn dann haben die meisten Ausgabestellen geschlossen, damit die vielen Ehrenamtlichen mal eine Pause machen können. Es geht aber auch um Solidarität, sagt Harald Augustin. Während Weihnachten für einen Teil der Gesellschaft die Zeit des Konsums, der vollen Gabentische und der reich gedeckten Festtagstafeln ist, können sich allein in Köln rund 15.000 Menschen nicht einmal ein warmes Essen leisten. Zu keinem Zeitpunkt im Jahr wird der Unterschied zwischen Arm und Reich so offenkundig. Da sind die vielen liebevoll verpackten Kisten in glitzerndem Papier mit Schleifen und Sternchen eine schöne Geste, sagt er.
Hier stellt der Privatmann, die Privatperson, das Paket zusammen und denkt sich was dabei und schmückt das noch mit Weihnachtspapier ein. Und wenn die Menschen dieses Paket bekommen, dann freuen sie sich und denken, da gibt es irgendjemand, der doch an sie denkt und das Paket zusammengestellt hat. Weil die Menschen fühlen sich ja sowieso aus der normalen Gesellschaft ausgeschlossen. Und da spüren die, dass doch jemand an sie gedacht hat. Und das tut den Menschen gut.